Seit 1930 lebt Tucholsky in Schweden in der Nähe von Göteborg, abgeschieden von der Welt. Seine Arbeit als Nachfolger Jakobsons bei der Weltbühne hat er schnell wieder aufgegeben und den Stab an den Kollegen Karl von Ossietzky weitergereicht. Und auf den kommen jetzt harte Zeiten zu. Die Reichswehr macht gegen die Weltbühne mobil und strengt wegen angeblichen Geheimnisverrats Prozesse gegen den verantwortlichen Redakteur an. Ossietzky muss für 18 Monate ins Gefängnis. Beim nächsten Prozess geht es um den berühmten Satz »Soldaten sind Mörder« und er endet mit Freispruch. Dieser Satz meint keine konkreten Personen und kann deshalb nicht als Beleidigung im rechtlichen Sinne aufgefasst werden, befindet das Gericht. Dieser Satz, der im Jahr 1995 erneut das Bundesverfassungsgericht beschäftigen wird, steht in einem Artikel von Tucholsky. Aber den kann man nicht belangen, denn er lebt im Ausland. Doch er sorgt sich um den Kollegen und Freund und er hat ein schlechtes Gewissen. Er weiß, das Gericht hat aus formaljuristischen Gründen so entschieden, nicht aus Überzeugung. Tucholsky beginnt, an den deutschen Verhältnissen zu verzweifeln. Die Lust am Schreiben versiegt.
Man kann nicht schreiben, wo man nur noch verachtet.
Im Jahr 1931, ein Jahr vor dem Prozess, schreibt er noch einmal eine Liebesgeschichte. Verleger Rowohlt braucht eine für sein Sortiment.
Ja, eine Liebesgeschichte. Lieber Meister, wie denken Sie sich das? In der heutigen Zeit Liebe? Lieben Sie? Wer liebt denn heute noch? Dann schon lieber eine kleine Sommergeschichte.
Also auf ein neues. Zwei Liebesleute, unbeschwerte Ferientage voll knisternder Erotik, diesmal in Schweden. Aber halt, so unbeschwert sind sie diesmal doch nicht. Das Liebespaar begegnet einem unglücklichen kleinen Mädchen, dem Zögling eines Kinderheims, das unter deutscher Leitung steht. Und diese Leiterin ist aus dem Holz geschnitzt, aus dem man später die KZ-Aufseher und Aufseherinnen machen wird.
Im Sommer konnte sie durch die langen Korridore des Landhauses donnern und befehlen und verbieten und anordnen, und alles um sie herum fragte sich gleichzeitig nach ihrer Stimmung und zitterte vor Furcht, und sie genoss diese Furcht bis in die Haarspitzen. Fremde Willen unter sich fühlen, das war das Leben.
Das Liebespaar rettet das Kind und bringt es in Sicherheit, aber Deutschland ist nicht mehr zu retten. Tucholsky weiß das schon lange.
Ich fühle dumpf, dass da etwas herankriecht, das uns alle zu vernichten droht. Uns. Das ist unsere alte Welt, an der wir trotz allem so gehangen haben.
Das Erstaunliche ist, dass er schon Anfang der 30er Jahre richtig szenarienhaft gesehen hat, wie das Ganze laufen kann. Also, dass Hitler im Kontext einer Wahl von Hindenburg und in einer Art und Weise von Deal an die Macht kommen kann und nicht durch einen Putsch oder sonst irgendwas. Also diese Entwicklung hat er auf eine ungeheuer klare Weise vorausgesehen, weil er eben gespürt hat, dass der Mann bewegt sich sozusagen auf einer Strömung, die ihm entgegenkommt.
Ihr müsst sie lieb und nett behandeln, erschreckt sie nicht, sie sind so zart. Pfeift eurem Hunde, wenn er sie ankläfft. Küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft.
Als Hitler 1933 an die Macht kommt, werden Tucholskys Bücher verbrannt. Er selbst wird ausgebürgert, sein Kollege Karl von Ossietzky ins KZ geworfen. Tucholsky hat keine Publikationsmöglichkeiten mehr und kann ihm nicht helfen. Seine gesundheitlichen Probleme, ständig entzündete Nasennebenhöhlen vor allem, werden immer schlimmer. Er verliert jeden Mut.
Mein Leben ist mir zu kostbar, mich unter einen Apfelbaum zu stellen und ihn zu bitten, Birnen zu produzieren. Ich nicht mehr. Ich habe mit diesem Land, dessen Sprache ich so wenig wie möglich spreche, nichts mehr zu schaffen.
Längst ist er abhängig von Schlafmitteln. Am 21. Dezember 1935 verabreicht er sich zu viel davon und trinkt Alkohol dazu. Ob aus Versehen, ob absichtlich, das weiß niemand. Er fällt ins Koma und stirbt am selben Tag.